Der Weg in die unternehmerische Freiheit. Warum du besser kaufst als gründest.
Hey, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen im Wegebedarf-Podcast Unternehmer sein, neu denken. Leichter, menschlicher, nachhaltiger.
Ulrich hat bewiesen, dass es geht. Seinen Handel hat er trotz hartem Wettbewerb verdreifacht und gleichzeitig für sich die Eintagewoche eingeführt. Seit dem erfolgreichen Verkauf seines Unternehmens ist er Wegbegleiter für Unternehmermenschen wie dich, die auch ihre Lebensziele leichter, menschlicher und nachhaltiger erreichen wollen. 100% pragmatisch.
Gerne begleite ich auch dich auf deinem Weg. Deinem Weg in die Übernahme, deinem Weg in die Eintagewoche, deinem Weg zur Übergabe oder ganz einfach auf deinem Weg in dein nächstes Wunschlevel. Ich sag's mal so, lieber barfuß am Strand als Anzug im Hamsterrad. Fühl dich eingeladen.
Es gibt Wegebedarf. Unternehmer sein, neu denken. Leichter, menschlicher, nachhaltiger.
Schön, dass du wieder dabei bist. Heute geht es um Unternehmensübernahmen, Nachfolge, Unternehmensübergabe. Und da stellt sich ja die Frage, was schlauer ist. Selber gründen oder lieber kaufen? Und dazu haben wir heute wieder einen speziellen Gast, die Stella Schneider. Die kann das nämlich aus eigener Erfahrung berichten, wie das denn so ist, übernehmen zu wollen und dann nicht zu dürfen oder dann was Eigenes zu gründen und andere Unternehmen zu begleiten. Und wo sind denn die Vor- und Nachteile, die man hat, wenn man gründet oder wenn man kauft? Aber auf jeden Fall geht es ja darum, seine unternehmerische Freiheit ganz möglichst schnell und gut auf den Weg zu kriegen. Also herzlich willkommen, Stella, bei uns heute hier im Podcast.
Vielen Dank für das Intro. Da hast du ganz viel reingepackt und ich freue mich, hier zu sein.
Ja, genau. Deswegen starten wir auch gleich mit der ersten Frage. Du hast ja selber die Erfahrung gemacht, dass Unternehmensübernahme nicht so ganz easy ist. Die Zusammenfassung von dem, was wir gleich noch erzählen würden, wenn man das konzentriert, das Konzentrat, wenn wir das zusammenpacken und sagen, so aus deiner Erfahrung, was ist denn der mega wichtigste Punkt, wenn man über das Thema Gründung und Nachfolge beziehungsweise Kauf von Unternehmen nachdenkt?
Also ich würde erstmal differenzieren. Ich denke, das sind unterschiedliche Bereiche. Also wenn wir jetzt wirklich bei der Firmenübernahme/Nachfolge bleiben, dann wäre das aus meiner persönlichen Erfahrung so früh wie möglich in diese Themen reinzugehen. Also sowohl, wenn ich jetzt von der generationsübergreifenden Perspektive gehe, die übergeben, also ganz oft aktuell Babyboomer, Babyboomerinnen in
Ja.
klassischen KMUs, kleine und mittelständische Firmen, Wirtschaftsmotor in Deutschland, die jetzt früher oder später in Rente gehen werden und wollen. Und die dürfen jetzt die Brücke schlagen zu der jungen Generation, zu der ich auch gehöre, die potenziell ja übernehmen können. Und das heißt, hier wirklich früh anzusetzen, also so früh wie möglich unternehmerisches Denken zu vermitteln, wenn es geht, und potenzielle Menschen, die Interesse haben, die eigene Firma zu übernehmen, reinzuholen, in diesen ganzen Prozess einzubeziehen und zu überlegen, wie kann ich denn diese Firma aufstellen, dass die auch in Zukunft läuft, auch wenn ich als übergebende Person nicht mehr dabei bin. Das wäre so konzentrat runtergebrochen zu der Frage.
Spannend, spannend. Das sind ja schon gleich wieder viele Ansatzpunkte in der Aussage. Da muss man gucken, wie man die mal auseinanderdröselt, weil du hast ja richtigerweise gesagt, es sind ja verschiedene Partys. Fangen wir mal bei dem an, wenn jemand sagt, ich würde gerne unternehmerisch tätig sein. Ich habe auch eine gute Idee. Ich könnte mir vorstellen, ich bin in dem Bereich, bin ich unterwegs. Und jetzt stehe ich vor der Alternative und sage, ich gründe. Oder ich suche mir einen potenziellen Babyboomer, der ein ähnliches Unternehmen hat und es verkaufen will. Was sind denn die Pros und Cons, die man abwägen muss, wenn man sich dem einen oder dem anderen Weg nähert?
Ja, lass uns gerne mit den Vorteilen beginnen. Wir hatten das Thema gerade kurz, bevor wir jetzt in die Aufzeichnung gegangen sind, dass aktuell in Würzburg, hast du genannt, eine Bank bei Gründer, Gründerin direkt vorschlägt, erstmal nach einem Betrieb zu schauen, der schon existiert.
Die
In
schlagen
einem
schon was vor,
bestimmten.
genau.
Genau, ja, du hast sogar direkt diesen Kontakt, klar. Also das finde ich erstmal einen wichtigen Ansatz, weil es viel weniger Nachfolger, Nachfolgerinnen gibt als Firmen, die gerade übergeben. Also bevor jetzt von null gestartet wird, zu gucken, okay, gibt es eine Firma, die seit mehreren Jahren oder mehreren Generationen einen Kundenstamm etabliert hat? Also wo
Ja.
es schon Kunden gibt, es braucht nicht mehr die Akquise von null gestartet zu werden. Es gibt Einnahmeströme, also die Firma sollte profitabel sein, sonst macht es auch keinen Sinn, die zu übernehmen.
Definitiv.
So, das ist ein weiterer Vorteil, ne? Direkt auch mit
Man ist sofort im Geld, ja
Liquidität.
klar.
Richtig, ne? Direkter Cashflow, also nicht erst aufbauen, mühselig, ne?
Ein paar Jahre
Die Profit.
später und schon platt.
Aha, genau. Es gibt langjährige Partnerschaften normalerweise, also sei es Stakeholder, Lieferanten, Lieferantinnen, andere Kooperationspartnerschaften, ne? Also das
Mitarbeitende.
ist, genau, ist so ein bisschen zweischneidig. Also auf der einen Seite natürlich erstmal da das Vertrauen, wenn ich neu reinkomme, zu gewinnen. Also erstmal dieses Profilieren, wenn da schon langfristige Beziehungen bestehen. Und gleichzeitig ist es natürlich auch ein bisschen gemachtes Nest. Also es gibt das alles schon. Ich brauche jetzt nicht bei null anzufangen und erstmal zu gucken, oh, mit wem könnte ich jetzt kooperieren? Wie finde ich Mitarbeitende, die wirklich passen? Also im besten Fall ist das Know-how ja auch schon sehr gebündelt bei denen, die da im Team agieren. Also das sind alles Vorteile, die ich hier so im ersten Schritt sehe. Hast du noch was zu ergänzen?
Das passt schon ganz gut. Das, was man natürlich als gleichzeitiger Nachteil, stoßen wir mal da rein, ist, es ist ja noch nicht das eigene Baby. Also ich sag's mal so aus, vielleicht ein bisschen lästerlich, aber keiner der Beteiligten hat uns bestellt. Ich meine, ich kenne ja selber meine Nachfolge. Ich war ja selber mal in der Position. Und das habe ich damals nicht so gesehen, aber es ist ja so. Niemand von denen hat sich ausgesucht, dass sie demnächst bei mir arbeiten, die hat man bei meinem Vater angeheuert. Und das war dessen Unternehmen und dessen Kultur und dessen Art, ein Unternehmen zu führen. Und die hatten meine nie bestellt. Und in dieses gemachte Nest, was zum ersten bequem ist, dann aber zu wissen, eigentlich sind wir aber nicht bestellt, sondern aufgedrängt, fast schon übergriffig. Und jetzt kauft einer ein Unternehmen. Also ein egaler Laden will ich haben. Und was wäre denn so aus deiner Sicht die Aufgabe und die Challenge, da jetzt das eigene Nest, das eigene Baby draus zu machen? Wie kriegt man das denn hin?
Ja, super Beispiel. Also genau, das sind ja auch wieder, wenn ich das so in Kategorien packen darf, einmal ein Veränderungsprozess, ne? Eine Übernahme ist immer eine Veränderung, also sowohl menschlich als auch die ganze Organisation. Ich komme jetzt rein mit neuen Ideen, mit neuen Ansätzen, habe ein ganz anderes Wissen, jetzt gerade jüngere Generation, wenn wir alleine über Digitalisierungsmöglichkeiten sprechen. Also was gibt es auch für
Absolut.
Online-Geschäftspotenziale, ne? Social Media. So, das sind ja alles Ansätze, die erstmal große Veränderungen mit sich bringen. Bedeutet, bei Veränderungsprozessen würde ich auf jeden Fall empfehlen, auch zu gucken, wie hole ich alle im Team ab? Also mache ich das alleine? Hole ich mir externe Unterstützung? Es gibt viele tolle Berater, Beraterinnen, Coaches, die genau auf solche Veränderungen, Transformationen spezialisiert sind. Und wo ich jetzt auch durch meine eigene Nachfolge gerade bei der älteren Generation Blockaden sehe. So dieses klassische, oh, warum soll ich mir wen reinholen? Ne, die wissen doch eh nichts, wie das wirklich hier bei uns läuft. Und ich denke, das ist ein ganz starker Glaubenssatz. Also du hattest letztens ja auch eine Podcast-Folge mit Agatha zum Thema Glaubenssätze in Verbindung mit
Ja,
Geld,
genau.
die wir auf einer unternehmerischen Reise immer haben und ganz besonders hier. Also sich da wirklich Unterstützung reinzuholen, weil das ist eine Veränderung.
Also man könnte sagen, ohne Unterstützung ist es ziemlich müßig. Also die
Ja.
Wahrscheinlichkeit, dass das in die Hose geht, ist nahe 100.
Ja.
Und, wie du das eben so sagtest, wahrscheinlich habe ich da gerade deine Mutter gehört, aber mein Vater hätte es ähnlich sagen können, die kosten nur Geld und was wollen die denn und die haben da gar keine Ahnung. Und überhaupt ist immer das beste Argument. Was können die denn schon, was wir nicht können? Da kriegen wir doch selber hin. Das Geld kann man uns doch sparen. Und genau das kann man nicht.
Ja.
Also, was das kostet, ein Unternehmen gegen die Wand zu fahren. Also, bei mir wären es ja ungefähr 23 Mitarbeiter gewesen. Da will ich gar nicht ausrechnen, was das gekostet hätte. Aber zum Glück ist es ja gut gegangen. Bei deinem elterlichen Unternehmen waren es ja ein paar mehr, waren es ja fast 40 Mitarbeitende, oder?
Nee,
So.
es waren weniger, Uli, tatsächlich. Also wir waren auch so an die 25 und
Okay,
nur
ungefähr gleich
meine
groß.
Mutter geführt.
Ja, genau. Und vielleicht könnte man das noch verraten, was der Hintergrund von dir ist. Magst du da noch 2 Takte zu deiner Nachfolge erzählen, weil du bist ja, obwohl noch jung, schon auch geprägt von dem Thema.
Ja, sehr gerne. Also ich denke, viele Fehler machen ist sehr, sehr gut. Fail fast and continue, was wir ja in Deutschland auch nicht so kennen, ne? Eine Fehlerkultur ist gerade auch wieder auf dem unternehmerischen Weg unvermeidbar. In meinem Fall war es so, dass ich direkt aus dem Masterstudium heraus in die Nachfolge wollte mit dem Ziel des Firmenkaufs von der Firma meiner Mutter. Also Handwerksbetrieb, auch klassisch KMU, ne? 25 Mitarbeitende am Ende im Tennisplatzbau. Super nischig.
Ja.
Und durch meinen Großvater gegründet und er hat ein Patent durchbekommen für ein ganzjahres Tennisbelag. Und ich habe dann im Master erst gemerkt, wow, da steckt schon ordentlich Financial Power hinter, wenn ich dieses Patent monetarisiert bekomme. Also in meiner Familie hat dazu niemand studiert, das heißt, viele Sachen waren sowieso sehr mühselig, ne? Seit ich lebe, gab es diese Firma, aber eher schlecht als recht. Und mit dieser Perspektive, okay, da gibt es richtig viel Potenzial. Vielleicht gucke ich mir das doch mal an. Wirklich unternehmerisch, jetzt nicht unbedingt weil Family Business, sondern weil unternehmerisch die Möglichkeit, da sehr, sehr schnell sehr viel selbstbestimmtes Leben und Arbeiten zu ermöglichen. Also das, wofür du auch
Was
stehst.
ja cool ist, ja, genau.
Das war der Ansatz. Also abseits von allen, die aus meinem Masterstudium direkt die Karriereleiter hoch sind, wollte ich direkt unternehmerisch tätig sein. Und wir haben 5 Jahre in Summe zusammengearbeitet. Also ich war dann in der Angestelltenrolle als, wie auch immer, Beraterin, also eher nach außen Geschäftsführerin, aber wie das dann so ist, ne? Auf dem Papierchen sollte das dann alles nicht so ausgeführt werden. Und es war immer klar, dass ich kaufe und habe dann auch geguckt, dass wir eine externe Person reinholen, also über die IHK zuerst, als erste Anlaufstelle würde ich auch immer empfehlen, ne? Da zu gucken, okay, wer kann im ersten Schritt erstmal unterstützen? Wo kriege ich kostenlose Unterstützung, ne? Wirtschaftsförderung, IHKs, HWKs und wie sie alle heißen. Die haben mir erstmal alle davon abgeraten, einfach weil mit Zukunftsblick nicht
Echt jetzt?
viele, ja, weil nicht so
Oh.
viele, ja, Potenziale da waren, ne? Also immer Rückblick ja auf die letzten 3 Geschäftsjahre und als ich ganz am Anfang gestartet habe, war das eher so, mal gucken, Frau Schneider, sind Sie sich da sicher? So, und ich wusste, dass ich ganz viel da rausholen kann und dann war es am Ende so, dass mit diesem Berater zusammen und den Zahlen klar war, okay, ich kann jetzt übernehmen, ich kann die Finanzierung stemmen und am Ende habe ich das nicht gemacht, weil meine Mutter die Übergabe nicht an mich machen wollte. Also ich habe nicht gekauft und das war für mich mit der ganzen Vorbereitung, die dahinter steht, das ganze Herzblut, sowieso familiäre Beziehung, du kennst das alles, plus das ganze Unternehmerische, natürlich von 100 auf 0, ne? Also wirklich boom, alles eingerissen. Viel Identitätsfrage auch bei mir selber, ne? Was habe ich da eigentlich die letzten Jahre gemacht? Und mittlerweile war das so der Wendepunkt, dass ich ja wusste, Unternehmertum absolut meins. Wenn nicht in diesem Family Business, dann mache ich das jetzt halt selber und habe dann direkt gegründet und bin jetzt mit digitaler Unternehmensberatung dabei, andere Firmen zu begleiten, eben bei Firmenübernahmeprozessen und auch bei der ganzen Geschäftsmodell- und Unternehmensentwicklung. Also es war am Ende das, wo ich jetzt sagen kann, boah, wie wenig Berater und Beraterinnen da draußen haben das Alter, können digital denken, jung denken, wissen, was wir jetzt brauchen mit Blick in die Zukunft und haben die Erfahrung gemacht, ne? Weil wenn du einmal weißt, wie sich das anfühlt, was da alles hintersteckt, dann kannst du nicht mehr nur dahin gehen, eine Firma beraten und auf die Zahlen und BWAs gucken, sondern dann weißt du, es braucht das ganze Zwischenmenschliche.
Ja, das ist ja so. Die meisten Unternehmensnachfolgen scheitern ja nicht, weil der Vertrag falsch aufgesetzt ist, sondern weil es menschelt. Und der Sinn von Loslassen der Übergeber bis zum sich wirklich reingrooven der Übernehmer. Aber nicht loslassen ist ja eines der eher gern genommeneren Scheiterecken. Was glaubst du denn, warum Leute nicht so gerne loslassen?
Auf ein Wort.
Ja, ich denke, das ist ein riesiges Identitätsthema. Also auch wieder jetzt eher auf mentaler und Glaubenssatzebene. Ich meine, du beschäftigst dich ja auch sehr viel mit dem Mindset. Und wenn so eine Firma aufgebaut wurde und die wenigsten älteren Generationen, die beschäftigen sich ja wirklich in der Tiefe damit, oh, warum mache ich das denn? Ne? Und ganz oft ist, okay, was ist jetzt der wirkliche Antrieb? Status, ne? Ich möchte gut dastehen, Geld haben, um mir was auch immer zu erwerben. Also eher materialistische Ansätze. anstatt wirklich zu gucken, okay, was bringe ich denn mit? Also ist jetzt nur das Unternehmen etwas, was mein Leben ausfüllt, oder gibt es noch andere Dinge, die ich gerne machen möchte, schaffen möchte? Also wirklich da mehr auch die eigenen Lebensbereiche zu hinterfragen. Also das ist so das, was ich sehe, was sehr schwierig sein kann, wenn die Identität so stark gekoppelt ist an dem Unternehmen. Und ich denke, da hast du ja gute Ansätze, um eben auch mit dieser Ein-Tage-Woche erstmal zu gucken, okay, weg von den ganzen Operativen, arbeite mal weniger. Und was kannst du denn noch machen? Also wie kannst du dich lösen? Weil das ist natürlich kein Prozess, der von heute auf morgen erfolgt, sondern auch wieder über in den meisten Fällen mehrere Jahre andauert. Was ist deine Erfahrung dazu, Uli?
Ja, also ich glaube, dass die Angst vor dem schwarzen Loch, also das Thema Status und ich habe gerade einen, der weiß, ich bin zwar nicht Unternehmer, aber leitender Angestellter eines großen weltweit arbeitenden Konzerns, der wurde morgens mit der S-Klasse abgeholt, der hatte seine Sekretärin, seinen Status, keine Ahnung. Später war er Geschäftsführer von einem anderen Konzern und hatte seine 1200 Leute und er sagte, du, weißt du, wie das jetzt ist? Früher, als ich gepfiffen habe, sind 1200 Leute gesprungen. Heute pfeift meine Frau und da springt zuerst der Hund und dann ich. Und genau das Problem hat er. Dem fällt gerade die Decke auf den Kopf. Der hat vor lauter Arbeiten sich nichts anderes aufgebaut. Und ich will nicht sagen, er steht sich hier selber in den Füßen, aber auch selbst sein gigantomanisches Expeditionsmobil, was ein nettes Spielzeug für Erwachsene ist, war jetzt auch schon einmal im Nordkap und einmal in Marokko unterwegs, aber das ist ja auch nicht so lebenserfüllend. Und genau diese Aufgabe, du hast es eben schon gesagt, wenn diese Identität so am Unternehmen hängt, das ist mein Baby und ich habe sonst nichts. Und deswegen war dein Punkt am Anfang zu sagen, du musst früh anfangen. Und früh anfangen heißt auch, wenn man sich so annähert, und ich habe ja auch in deiner Geschichte 5 Jahre parallel gearbeitet. Und wahrscheinlich ist auch keiner auf die Idee gekommen, nach dem Motto, Mutter, du könntest dich schon mal nach was anderem umgucken. Was machst du eigentlich später, wenn wir in 5, 6, 7, 8, 9, 10 Jahren mal die Nachfolge durchhaben? Was machst du eigentlich den ganzen Tag? Dann wäre die wahrscheinlich einmal in den Hals gegangen. Aber eigentlich ist die Frage ja wichtig. Weil dann sind die Leute, keine Ahnung, 60, 65, 70, die haben ja noch 30 Jahre Perspektive. Und wenn die dann nichts Gescheites haben, oder ein Beispiel fällt mir auch gerade ein, der hat relativ früh verkauft, ein Spediteur, der gesagt hat, mit 50 habe ich aus dem Kopf. Da habe ich meine Spedition verkauft, dann habe ich meine, und es war nicht ganz achtstellig, aber es war ein richtig, richtig, richtig fetter Deal. Mit 50 war der durch. Respekt. Und ich habe noch nie so einen unzufriedenen Mensch getroffen. Dann hat er eine Kneipe aufgemacht, dann hat er ein Motorrad gekauft, dann hat er einen Segelschein gemacht, dann hat er einen Motorbootführerschein gemacht, dann hat er angefangen, Oldtimer zu reparieren. Aber der hat sich nie mehr gefunden. Und er war jetzt die letzten, wo man mit Gespräch mit ihm geführt hat, die letzten 6, 7 Jahre dabei, irgendwie planlos Geld zu verbrennen, was ja nicht so schlimm wäre, aber sein Leben zu verdatteln, weil der nicht wusste, was er mit sich anfangen kann. Und der hatte einen ganz klaren Fokus und da hat der sowas von hingearbeitet und dann plopp, schwarzes Loch. Und ich glaube, wenn man so einen auch Kaufprozess hat und man steigt da als in Anteil Junior-Partner mal mit ein, müsste eine der Hauptaufgaben sein, dafür zu sorgen, dass der Übergebende, der über die Übergebende, je nachdem der, die das, dass die anfangen, mit der frei werdenden Zeit sich was zu suchen, quasi die Brücke in das The Day After, hätte ich fast gesagt, das Erfüllende zu finden. So viel Golf kannst du gar nicht spielen und so viel Tennis oder was auch immer. Da muss es was anderes geben. Wenn man Glück hat, hat man Enkel. Hatte ich auch neulich mal eine in einem Workshop. Ich mache die ja gerne am Strand. Und da kam die von einem Strandspaziergang wieder. Und er sagte, oh, ich weiß, was ich mache. Ich werde jetzt Opa. Sag ich, wie, du bist jetzt Opa? Ja, ich habe beschlossen, ich kümmere mich demnächst um die Enkel. Sag ich, hast du denn schon welche? Nee, nee, aber das muss meiner Tochter dann noch sagen. Ich, oh, ich, oh, ich, oh,
ich. Wow.
Das ist dann durchaus auch mal eine Last, die da liegt. Aber er war ganz beseelt, dass er jetzt demnächst um die Enkel kümmert, die es noch nicht gibt. Aber mal neben dem Thema, also du brauchst ja irgendeine andere Erfüllung. Und wenn die nur daran hing, dass du diesen Laden wuppst mit allem Herzblut und dann ist der weg oder jemand anders macht es anders, oder so anders, dass man es ganz gar nicht mehr gut findet. Also man hat eben mit den Mitarbeitern gesprochen, die das ja auch nicht bestellt haben. Und der nächste große Punkt, wäre zumindest in meiner Sicht, wäre ja der Übergebende, der kann wirklich einen Drive hat, da rauszuwollen. Und es ist nicht Kohle.
Ja, nee, absolut nicht. Und ich sehe hier vor allem den Begriff der Eigenverantwortung. Also jetzt auch selber in meinem Modell und auch grundsätzlich in der Generation, die jetzt, ne, vor allem übergeben werden müssen. Ansonsten
Müssen, ja.
das Schlimmste, was passieren kann, ne?
Das
Ja.
Ding an die Wand oder mach's einfach zu. Und
Genau,
zumachen
aber
ist ja ein
dann.
teurer Spaß. Bist du 3 Jahre beschäftigt, stell dich Geld los, wenn es langt.
Genau, ganz oft
Deswegen
ist das ja das
bringt dich was.
Privatvermögen, ne?
Haftung mit
Ja.
Privatvermögen, also zumachen, dann lieber für 1 Euro verkaufen, wie abwickeln. Also den Zahn kann man schon mal gleich ziehen. Also das ist, glaube ich, Worst Case ist zumachen. Das geht. Das ist nur teuer und nur stressig und nur blöd. Also wer schon mal eine Firma abgewickelt hat, ich habe, glaube ich, insgesamt 3 abgewickelt, die irgendwann mal übrig waren oder wo man drüber fällt oder keine Ahnung, es macht keinen Spaß. Null. Und bei einer kam
Ja.
tatsächlich, 13 Jahre später kam das noch hier die Verbandsgemeinde und wollte noch irgendwelche Gewerbesteuern von vor 13 Jahren haben, aber hat dann Zinsen drauf gerechnet. Statt 4.000 Euro wurden es plötzlich 40.000. Und ich sage, hallo, die Firma ist vor 11 Jahren ist die erloschen. Ich habe auch nur 10 Jahre Aufbewahrungsfrist. Was wollt ihr denn von mir? Also, man hat nur Ärger. Also, abwickeln ist ganz schwierig. Aber
Genau.
gehen wir mal wieder zurück ins Konstruktive. Wenn wir jetzt sagen, früh anfangen, was wäre denn so dein Plan, wie man den Seniores, nenne ich die einfach mal positiv gemeint, wie man den Seniores hilft, denn was zu finden, was sie erfüllt?
Ja, also genau, für mich ist der erste Ansatz da, in die Eigenverantwortung zu gehen. Also dieses Eingeständnis, das braucht es ja, ne? Auf der Seite der Übergebenen zu sagen, okay, dieser Firmenweg, der ist für mich irgendwann in der Zukunft vorbei. In naher oder in mittlerer Zukunft, ne? Das erstmal wirklich auch zu akzeptieren. Auch da wieder, ich bin absolut Fan von externer Unterstützung reinholen, ne? Weil das sind ja tiefere Prozesse. Also da gibt es ganz viele tolle Methoden. Ich habe jetzt Ende letzten Jahres selbst ein Leadership-Programm mitgemacht, wo es mit dem Ikigai, wo mit dem Ikigai gearbeitet wurde, ne? Also so zu schauen, okay, was
Bin ich auch
habe ich
großer
denn noch
Fan
so
von.
für, genau, ne? Was habe ich noch so für eine Sinnerfüllung? Jetzt als eine direkte Methode. Geht natürlich auch ohne Begleitung von Coach, Coachin, aber so, das wäre ein Ansatz. Und dann zu gucken, wie kann ich denn meine Firma so aufstellen, dass die überhaupt attraktiv ist für andere, jüngere Generationen, um die übernehmen zu wollen. Und da gibt es die Möglichkeit, also gerade für kleine und mittelständische Firmen in Deutschland, auch von Förderprogrammen zu profitieren. Also wenn ich jetzt wieder an mich denke oder auch an deine Nachfolge, die du gerade genannt hast, war so dieses, ne, boah, bloß nicht irgendwen hier reinholen, die haben alle gar keine Ahnung. Und gleichzeitig ist das die Möglichkeit, um sehr schnell in sehr kurzer Zeit viel weiterzukommen, weil es natürlich Experten gibt und Expertinnen, die wissen, wie so ein Prozess aussehen kann. Also INQWA ist das Förderprogramm, das ich jetzt meine, Initiative für neue Qualität der Arbeit, wo zum Beispiel auch die Geschäftsmodelle angeguckt werden. Also welche innovativen Geschäftsmodelle machen Sinn, um die Firma so aufzustellen, dass die auch verkauft werden kann? Und das ist etwas, was ganz, ganz viele kleine und mittelständische Firmen nicht wissen, weil zu wenig Kommunikation, weil auch gar kein Wunsch nach, ich befasse mich mit solchen Themen. Aber das wären so die ersten Ansätze. Also zu gucken, was kann ich mir reinholen? Sind es Förderprogramme? Sind es wieder die IHKs, Wirtschaftsförderung, die Banken? Du hast es ganz zu Beginn schon gesagt, dass da auch gerade sehr viel passiert. Auch da proaktiv in den Austausch zu gehen, um einfach zu schauen, wie kann ich mich mit diesem Thema befassen. Und dafür braucht es die Offenheit, überhaupt zu sagen, ja, ich möchte irgendwann in meinem Leben auch diese Übergabe erfolgreich meistern.
Ich muss gerade noch ein bisschen intern schmunzeln, wenn du dann in ein Unternehmen kommst und die Leute sagen, sie sind völlig schuldenfrei. Und du sagst, ja, sieht man, weil die auch seit 10 Jahren nichts mehr investiert haben. Dann drehst du dich auf den Hacken rum und gehst wieder. Und INQWA wäre dann insofern ein guter Punkt, frühzeitig anzufangen, Geschäftsmodelle zukunftsorientiert aufzustellen. Das ist noch über Jyoti Yangen, wird man im Rheinland sagen, nee. Es ist dann nicht immer Jyoti Yangen, man ist sie noch einfach an die Wand gefahren. Du sagtest, da werden 80% gefördert, staatlich.
Ja.
Von wie viel Volumen?
Genau. Also das ist jetzt, die Förderung gilt ausschließlich für die Unternehmensberatung. Es gibt 12 Beratungstage maximal. Das kommt darauf an, wie groß oder klein ist diese Firma auf 1.200 € Beratungshonorar pro Tag.
Ja, braucht jetzt nicht so viel, aber immerhin 12 Tage einen Berater an der Seite zu haben, ist ja schon mal ein Punkt. Wenn man das über 2 Jahre zieht, alle 2 Monate mal so ein Beratertag, das könnte wahrscheinlich durchaus einfach so ein nettes Intervall sein. Und wenn dann 80% der Fiskus bezahlt, ist es schon mal cool. Ist in 1.200 € jetzt nicht so die Riesensumme, aber von 14.000 € 80% gefördert kriegen, sieht ja aus wie ziemlich billig. Und wenn man dann einen Profi an Bord hat, da kostet ein Haufen Geld. Nee, kostet dann nicht ein Haufen Geld, sondern bringt wahrscheinlich einen Haufen Vorrang. Wenn die dann, du machst es ja, wenn ihr dann auf die Suche geht nach neuen Geschäftsmodellen, wie macht ihr das?
Gut, da würden wir uns jetzt erstmal anschauen, ne? Also was ist das für eine Branche? Das ist ja unglaublich spezifisch. Also um wen geht es da gerade? Ich bleibe einfach mal beim Tennisplatz Bau, ne? Da kenne ich
Ja,
mich ja
genau.
ganz gut aus.
Ich hätte sonst
Da macht
Autoteile angeboten.
es. Geht
Ich
auch,
nehme einen
aber
besseren
nicht.
Tennisplatz, da bist du näher dran, weil da kann man sich
Genau.
erst ein rein mechanisches Produkt, was kann man denn da machen? Genau, erzähl mal.
Genau. Nee, bei mir jetzt in der Sportbranche war es so, dass wir geguckt haben, es gab schon ganz vereinzelt den Verkauf von Zubehör, aber nicht wirklich über einen eigenen Online-Shop. Also zu gucken, okay, welche ganzen Zubehörteile für so einen Tennisplatz, sei es Netz, sei es Schläger, sei es Bälle, Linien, ne, kann in der Firma selber angeboten werden als Shop. So, Online-Shop, Online-Einnahmequelle, weitere Möglichkeit, ne, weil direkt der Zugang besteht zu den Kunden, die kriegen quasi ein gesamtes Paket. Also nicht nur den Belag, den Platz, sondern eben auch das Ganze drumherum aus einer Hand. Genau dasselbe für Licht. LED ist ein Riesenthema gewesen, ne? Gerade um
Okay.
Indoor in Hallen zu spielen, aber auch draußen länger zu spielen, weil der Platz war ganzjährig oder ist ganzjährig bespielbar. Das heißt, auch da wieder eine Synergie aus externen Komponenten plus Belag, ne? Ein Paketangebot quasi. Und das dritte Thema, da hatte ich selber auch eine Firma dann im Zuge der Übernahme, dass ich gesagt habe, das geht mir hier alles viel zu langsam. Ich gründe jetzt einfach schon mal selber eine Kapitalgesellschaft im Padel-Tennis, also Padelplätze zu bauen. Ein riesiger Trendsport. Falls du noch nicht gespielt hast, Uli, würde ich dir empfehlen. Ich bin hier jetzt auch wieder fleißig zugange und starte meine zweite Karriere als Padel-Tennisspielerin. Ja, unglaublich spannend, weil die ganzen Tennisplätze, also gerade in Deutschland, gibt es 40.000 Ascheplätze. Und viele Vereine haben ja durch frühzeitige Entwicklungen, geschichtlich, historisch, unglaublich viele Plätze, ne? Also kann auch mal sein, in Berlin, München, so größere Städte, findest du Anlagen mit 10 oder mehr Tennisplätzen. Die werden aber gar nicht mehr so genutzt. Und deswegen war der Gedanke, ach super, auf einen Tennisplatz passen mehrere Padel-Tennis-Courts. Die
Ach
können sogar
so.
24/7 bespielt werden mit einem Buchungssystem. Du hast eine Tür mit Code, geht auf und zu. Also ganz, ganz tolle Möglichkeiten. Und dann einfach in weitere Sportarten zu gehen, ne? Also in dem Fall ein Trendsport. Heute ärgere ich mich. Ich habe die Firma liquidiert, weil der Kauf nicht geklappt hat. Und mittlerweile überall sprießen diese Paddleplätze. Also ist der Wahnsinn. Egal wo ich bin auf der Welt, findest du überall. Hast du schon mal gespielt?
Nee, mit Bällen, also ich mache ja relativ viel Sport, aber nichts mit Bällen. Gib mir ein paar Skier, gib mir ein Pferd, gib mir ein Boot, gib mir ein Kletterseil, gib mir ein paar Wanderschuhe, alles gut, aber nichts mit Bällen. Also das ist bei uns in der Familie nicht so verbreitet. Ich sag's mal so, ist lästerlich, wenn du beim Minigolf gewinnen willst, sorg dafür, dass ich in der gegnerischen Mannschaft bin, dann ist das so gut wie sicher mit deinem Gewinn. Nee, also Bälle ist, keine Ahnung.
Verstanden.
Ist nicht
Ja.
meine Welt, ist auch nicht so schlimm, da gibt es andere Sachen. Aber interessanter Ansatz. Also das wäre jetzt zu gucken, wirklich rund um das bestehende Business in Ergänzung, Cross-Selling, Zusatznutzen.
Genau.
Da würde man ja sagen, da könnten die Leute das sich fast selber ausdenken, aber ich würde sagen, nee, können die nicht, weil die ganz oft in ihrer Bubble sind. Und ich glaube, von extern sieht man oft viel mehr. So nach dem Motto, die haben da gar keine Ahnung. In Corona-Zeiten hatte ich ja mal den einen oder anderen Corona-Rettungsauftrag nach dem Motto, wie können wir denn auch ohne das normale Geschäft Geld verdienen? Und ich war ja völlig verblüfft. Ich hatte ungefähr so 20 Fälle. dass eigentlich immer auf den ersten Blick klar war, was die alles liegen lassen, weil die so im Tagesalltag beschäftigt sind, dass die das nicht gesehen haben. Und da kommt man da rein, es ist ja völlig offensichtlich, dass die hier einen Haufen Geschäft liegen lassen und nicht, weil ich so schlau wäre, nee, das ist es nicht, sondern weil man einfach zu gefangen in seiner bisherigen Denkweise ist. Das wird mir ja selber genauso gehen. Also das ist, das hört sich jetzt vielleicht zu vermessen an, aber man ist einfach zu sehr in seiner Bubble. Und da
Ja.
macht es wieder Sinn mit dem Externen und in der Regel ja auch zumindest mal unternehmensübergreifend, weil man ja viele andere Referenzerfahrungen hat. Wie lange dauert
Ja.
es so, Geschäftsmodelle zu entwickeln, neue sich auszudenken?
Unternehmer sein. Leichter. Menschlicher. Nachhaltiger.
Ich würde sagen, das kommt immer darauf an, wie die Zusammenarbeit ist, ne? Also wie offen ist auch die andere Seite, da schnell zu agieren. Also jetzt auch wieder sehr generationsbedingt. Ich arbeite in sehr schnellen Prozessen, also sehr schnelles Marktfeedback einholen mit meinen Kunden. Mittlerweile mache ich ja eben auch Unternehmensberatung für Unternehmensentwicklung und Strategie. Und da zu gucken, okay, ne, wird es gekauft oder wird es nicht gekauft? Also anstatt jetzt 5 Monate zu warten, ob sich da irgendwas tut, lieber direkt sehr schnell neue Dinge anwenden. Also das kann in Marketingbereichen sein, also sich zu positionieren über soziale Medien, Ads zu schalten, ne? Also Werbekampagnen zu machen. Das kann sein, überhaupt erstmal Prozesse anzugucken und die auch zu digitalisieren. Also wenn ich zurückgucke, war ganz, ganz viel in Ordnerstrukturen. Ich gehe davon aus, bei den aktuellen KMUs ist das auch noch sehr der Fall. Und was kann denn da gemacht werden? Können Kundenmanagementsysteme Zeit freischaufeln, Zeit für die Geschäftsführer, Geschäftsführerin, um sich auf die Übergabe zu konzentrieren, ne? Also da sind so viele Stellschrauben. Buchhaltungssysteme. Also wenn jetzt Menschen neu gründen, von Anfang an ist klar, bitte nutze ein Buchhaltungssystem, nutze eine Software, gib das ab, automatisiere. Na, aber wenn ich zurückgucke, so auf dieses klassische, auf die KMU-Perspektive, da ist das dann ganz oft Hokuspokus und warum soll ich jetzt irgendwas verändern? Also diese Veränderungsmentalität, das ist etwas, also ja, da kannst du unglaubliche Geschäftsvorteile erhalten, wenn du in der Lage bist, auch schnell zu agieren. To
Also wäre
unlearn.
das schon mal ein Kriterium, wenn wir jetzt von der Ausgangsfrage nochmal zurückgucken und sagen, kaufen oder gründen, und ich würde jetzt bei kaufen auf die Suche gehen, dann wäre ja ein Indiz, die Frage zu stellen, inwieweit haben die sich denn schon mit Erneuerung, Fortführung von Geschäftsmodellen beschäftigt, wie weit sind die schon mit Digitalisierung, mit Zusatzgeschäftsmodellen, wie weit sind die denn auf dem Veränderungstrip in Richtung Zukunftsfähigkeit? Wann haben die das
Ja.
letzte Mal ihr Geschäft neu gedacht? Sich selber disrupted oder wie das so schön heißt. Das wäre sicher mal ein wesentliches Indiz, oder? Nach dem Motto, ist der
Absolut.
kaufbar oder fahre ich da eine Sackgasse?
Absolut. Gibt es Prozesse und auch ganz, ganz wichtig, wie ist das Wissen gerade gelagert? Also ist das Wissen in den Köpfen, ne, das ganze Know-how, haben das
Ja.
nur die Mitarbeitenden, hat das nur die Geschäftsführung im Kopf oder gibt es das schon in irgendeiner Form in Handbüchern, Datenbanken auch wieder digitalisiert, ne? Weil sonst bringt es mir nichts, wenn dieses ganze Know-how gebündelt ist in irgendeinem Kopf, ne? Dann kann ich diese Firma auch nicht wirklich übernehmen. Das bringt mich nicht weiter.
Ja, da behaupte ich ja auch immer, wenn das ganze Unternehmen am Senior hängt, ist es eigentlich nichts wert, weil wenn der Senior geht, ist alles weg. Und wenn die sich dann wundern, ja, aber das ist doch so viel wert, ja, sicher, wenn du da bist. Aber wenn du nicht mehr da bist, ist nichts wert, weil das alles bei dir hängt. Alle Prozesse, alle Beziehungen, alle Geschäftsinhalte, alles bei einem, völlig zentralisiert, und der geht dann übermorgen. Da kann ich auch gestern zumachen. Also das ist das eine.
Ja.
Also die Frage war, wenn wir jetzt hingucken und sagen, was ist ein Indiz, ist zu sagen, sind die Richtung Zukunftsfähigkeit in Veränderungsprozessen, dann wäre das
Genau.
ein Kaufprozess. Wenn man mal weiter hinguckt, was wären dann noch so Indizien, wo man sagen würde, also der zweite war, wo ist das Know-how verteilt? Auch ein ganz
Genau.
wichtiger Punkt, ist es in der Breite digital oder als Kurs oder als Handbuch oder als Geschäftsmodelle irgendwo hinterlegt und nicht nur auf der Seniors. Gibt es noch weitere Indizien, wann ein Unternehmen gut ist für eine Übernahme?
Genau, also die ganzen betriebswirtschaftlichen Kennzahlen, da brauchen wir jetzt nicht näher drauf
Logisch.
eingehen, aber ist klar, ne? Also
Ja, das ist eigentlich selbstredend.
genau. Wir hatten das Thema vorhin der Identität. Also hat sich der Übergebende, die Übergebende wirklich schon damit beschäftigt, was kann danach kommen? Ne? Also gibt es da schon auch eine Strategie, eine persönliche Strategie, einen Fahrplan? Gibt es Unterstützung, die sich reingeholt wurde oder eben noch nicht? Also auch das würde ich als weiteres Indiz aufnehmen.
Was wäre denn an der Stelle deine Empfehlung? Also nehmen wir an, der Tag der Übergabe naht. Wäre dann deine Empfehlung ein harter Cut? Oder nach dem Motto, der, die sollte noch eine Zeit lang zumindest mal Stunden, manchmal tageweise noch zur Verfügung stehen?
Ja, aus verschiedenen Aspekten würde ich sagen, eher ein softer Übergang. Also wirklich die Verfügungstellung, ne, dann aus der Position Berater, Beraterin, um einfach da Unterstützung zu leisten für beide Seiten. Weil das ist ja schon eben, ne, ein großer Veränderungsprozess, auch für die Mitarbeitenden. Ich meine, die sind ja da auch nicht außen vor. Und dann zu sagen, wir schaffen Vertrauen, indem wir jetzt erstmal Hand in Hand diese Übergabe machen, auch wenn es offiziell auf dem Papier, ne, die neue Generation ist, da weiterhin den Rücken zu stärken, finde ich absolut sinnvoll, eben auch um. Wenn ich jetzt noch ein weiteres Tool nehme, Wheel of Life, das Lebensrad, ne, du hast verschiedene Lebensbereiche. Einer davon ist Arbeit, also einer von ganz vielen, um da auch dem Übergebenden die Sicherheit zu geben. Okay, es gibt noch Arbeit für dich, ne? Du bist jetzt nicht ab morgen, Verträge sind unterschrieben, bist du jetzt raus, sondern hier, du kannst auch weiter die Möglichkeit nehmen und mich unterstützen, solange das auch zeitlich definiert ist. Also das würde ich immer mitnehmen.
Weil manchmal haben die ja so eine Art, wie heißen diese grauen Eminenzen, so die Stimme im Hintergrund, wo dann, zumindest kenne ich das aus eigener Erfahrung, wo dann offizielle Wege mal schnell außer Kraft gesetzt werden, nach dem Motto, der Junior hat gesagt, aber du meinst doch ganz bestimmt, das müsste man anders machen. Und schon hat man die wildesten Diskussionen im Haus. Wie würdest du denn damit umgehen?
Ja, gut, das ist jetzt immer die Frage, ne? Ist es ein Familienbetrieb oder nicht? Also, weil da spielen ja noch sämtliche Beziehungsebenen rein. Also, wenn wir jetzt sagen, ne, das ist irgendwie familienintern, hat viel mit Konflikten zu tun. Also zum Thema Konflikte, ich durfte selber schon viel daran arbeiten, würde ich auch gucken, okay, machen wir das gemeinsam? Also bilden wir uns weiter, wie können wir mit Konflikten umgehen? Wie können wir gut kommunizieren? Kommunikation, ne, das weißt du von deiner ganzen Übernahme und auch deiner Arbeit, ist das A und O. Ja, würde ich mir auch mitnehmen. Also gerade Weiterbildungen, ne, das habe ich bei mir erleben dürfen. Das wurde gar nicht wirklich gefördert oder auch selber sich nicht die Zeit genommen als Übergebende, sich weiterzubilden und auch diese Zeit zu schaffen durch Prozesse, ne, weniger operative Aufgaben, da auch Stück für Stück immer mitzuwachsen auf beiden Seiten. Das würde ich damit geben.
Ja, dann hätte man, glaube ich, mal so einen Blick nach dem Motto, wenn wir jetzt in Gründen oder Übernehmen sind, dass wir bei der Übernahme schon ein paar Kriterien haben. Und drehen wir es nochmal andersrum und gucken nochmal aus übergebenden Sicht hin. Die Senioris, die jetzt loslassen wollen, nehmen wir an, sie haben geschlossen und sie haben auch ihr Baby zukunftsfähig aufgestellt, haben sich auch so entwickelt. Stichwort Ein-Tage-Woche, dass sie selber nicht mehr so elementar im Business wichtig sind, sondern sie können es laufen lassen, sie haben das in der Hand, alles gut. Und jetzt steht da ein junger Mensch vor der Tür und sagt, ey, super gut, du stehst jetzt zum Verkauf, ich werde mal so ein Aspirant. Worauf würden wir denn dann achten müssen, wen wir uns denn da an Bord holen? Also nehmen wir an, es ist nicht Familie, sondern ein Externer, wie ja zugegeben der Trend ist.
Ja,
An wen
auch
verkauft man
da,
denn schlauerweise?
genau, also jetzt neben Hard Facts, ne, also klar, gibt es eine gewisse Eigenkapitalquote, wie ist die
Ja.
Finanzierung und so weiter.
Das
Genau, das
regelt
ist
in die
eine.
Bank und die Finanzen, genau.
Genau, und das ganze Thema menschliche Ebene, also Wertesysteme klar zu bestimmen von beiden Seiten, was sind so grundlegende Werte, ne, im Zwischenmenschlichen, um da zu gucken, okay, was habe ich für eigene Kriterien, was ist mir wichtig? Ist es mir wichtig, dass alle Mitarbeitenden übernommen werden, dass bestimmte Sachen weitergeführt werden, bestimmte Traditionen weitergeführt werden. Also da erstmal auf Augenhöhe auch wieder zu kommunizieren und ganz klar zu wissen, okay, was für Werte, wofür steht die Firma, wofür stehe ich jetzt als ältere Generation und was kann die Jüngere auch reinbringen, ne? Wie können wir da Synergien schaffen, um da erstmal überhaupt eine Chemie auch herzustellen für das Vertrauen. Also das wäre für mich die Basis vor allem anderen.
Guter Punkt, ja. Wenn die auseinander crashen, also nehmen wir mal an, man wäre jetzt wegen Traditionsunternehmen, wo sei hier Familie ist wichtig und dass den Mitarbeitern gut geht und dass wir unsere Tradition bewahren. Und dann kommt dann irgendwie ein Jungspund und sagt, nee, ist mir alles egal. Ich bin renditeorientiert. Solange der ROI stimmt, ist mir alles völlig wurscht. Egal. Das wird man natürlich relativ schnell feststellen, dass das ein relativ harter Showstopper ist. Aber so ein Prozess ist ja gar nicht so einfach. Wie würdest du denn aufsetzen, dass man gerade so einen Werteabgleich durchführt? Weil das ist ja jetzt auch nicht daily doing in normalen Geschäften, die Werte abzugleichen.
Ja, nicht unbedingt so in diesen klassischen KMUs, ne, wenn wir wieder danach gehen. Aber da gibt's auch so viele tolle Tools, auch wieder Workshops, Trainings, um zu sagen, wir machen das erstmal auf der Ebene Übergebende und Übernehmende, plus das Team auch reinzuholen, also wirklich sehr intensiv auch in den Austausch zu gehen mit den Mitarbeitenden, von Anfang an zu verstehen, okay, wie tickt diese Firma, ne? Was sind das für Menschen? Wie lange sind die schon dabei? Was motiviert die? Wir haben ja auch schon viel dazu gesprochen, was gute Führung bedeutet. Also was gab es für einen Führungsstil und was davon kann auch übernommen werden, um einfach diese Mitarbeitermotivation hochzuhalten. Also das.
Das würde ja voraussetzen, dass wir auch schon, also nehmen wir an, es gäbe hier nicht nur einen Bewerber, sondern mehrere. Dann müssten wir das ja mit allen durchziehen. Das könnte mir vorstellen, dass das äußerst verwirrend wäre für die Mitarbeitenden. Es sei denn, die hätten die Wahl, sich ihren Übernehmer auszusuchen, was aber ein ziemlich neues Modell wäre. Das kenne ich jetzt, glaube ich, in der Praxis noch nicht. Sondern meistens wird es ja eher undercover gehalten. Der Senior sucht jemanden, der da immer positiv gemeint, der neue Junior wird. Und dann wird der irgendwann mal ausgeguckt und dann vorgestellt.
Genau, also der Prozess, wenn die Übergabe schon erfolgt ist, dann ist es klar, ne? Dann wird das Team reingeholt, genau. Und wenn wir jetzt davor gucken, also bis zu diesem Zeitpunkt, du, würde ich auch sagen, dann im One-to-One, ne? Also einfach mit Workshops arbeiten, mit Tools arbeiten, sich auch wieder jemanden reinholen, extern, dass es noch eine weitere Perspektive drauf gibt, mit einer Flipchart und los geht's. Ne? Da braucht es nicht
Ja,
viel.
also das moderierter Prozess.
Ja.
Und ganz zur Not wiederholt er sich halt von Bewerber zu Bewerber, bis man da feststellt, das passt oder das passt nicht.
Genau.
Ist ja gar nicht so einfach. Nur Zahlen gucken ist einfach zu simpel. Wie viel Zeit geben wir dem denn, damit so ein Übergabeprozess relativ soft läuft, ohne dass wir harte Brüche haben, ohne dass es in Hektik ausartet, ohne dass sich Leute überfordert fühlen. Wie viel Zeit muss man dem eigentlich geben?
Also, auch da wieder ganz spannend, wenn wir jetzt bei klassischen KMUs bleiben, die IHKs sagen so im Durchschnitt 10 Jahre. So 7 würde ich sagen, auf jeden Fall mal einkalkulieren, ne? Wir hatten jetzt ungefähr 5 in meiner Nachfolge. Ja, aber mit all dem, was da hinten dran steckt, also wirklich 5 Jahre im Vorfeld schon mal zu gucken, was ist denn dieser Fahrplan? Was habe ich für eine Strategie? Wie gehe ich das an, ne? Also diese ersten Gedanken, das erste Grundgerüst von der übergebenen Seite zu stellen, würde ich bei diesen klassischen KMUs auf jeden Fall reinbringen. Ich habe im Januar einen Workshop besucht, eine Konferenz, wo es um Online-Geschäftsmodelle ging, also ausschließlich Online-Businesses verkaufen und kaufen über Flipper. Das ist ein Marketplace, wo das sehr einfach geht. Könnte auch spannend sein für die einen oder anderen, die hier zuhören. Und da im Durchschnitt dauert das Ganze 4 Monate.
Ah, krass. Gut, du hast ja dann nur Online-Beziehungen, da weiß man ja nie, wer dahinter steckt. Das ist manchmal
Genau.
unheimlich einfacher. Da sind die Menschen nicht mehr so an der Front, sondern eher im Hintergrund. 4 Monate. Wow.
Ja.
Das ist
Ja.
krass.
Genau. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass dieser Prozess, also ne, dieses Langwierige, was ich jetzt gerade beschrieben habe, könnte auch schneller erfolgen. Nur dafür braucht es eben dieses gegenseitige Verständnis, dass es ein Thema ist, ne? Also wirklich sich damit zu beschäftigen und nicht im Operativen zu versinken, sondern zu sagen, ich priorisiere jetzt diese Firmenübergabe. Das ist jetzt auch ein Teil von meiner Arbeit als ältere Babyboomer-Generation. Und dann kann das bestimmt auch noch schneller passieren.
Also eine der Dinge, die, wenn ich mit Leuten unterwegs bin, ich immer sage, du musst den Laden so führen, also jetzt aus Übergebersicht, dass morgen einer kommen könnte, der den kauft. Der
Ja.
wichtigste Kunde im Leben ist dein Käufer, nicht deine Kunden. Weil der vergoldet entweder dein Lebenswerk oder es ist im Eimer. Aber dafür musst du dich halt raushalten. Und dann Leute groß machen und dich, ich hatte neulich mit einem einen Schulfreund gesprochen, der hat so eine kleine Mittelstandsholding und der hat nach dem Gespräch seinen 13, 14 Geschäftsführern hat er einen Brief geschrieben: Make yourself obsolete. Was hat
Super.
dich hier bewegt? Ja, wo ist denn das ganze Know-how? Wo sind denn die Beziehungen? Und das hat er wirklich in einem, warum er den Englisch kommuniziert, weiß ich gar nicht. In einem 14-seitigen Brief hat er das den zusammengefasst und runtergeschrieben, wie sie denn bitte sicherstellen sollen, dass die Beziehungen und das und das und das alles erhalten bleibt. Und ich glaube, wenn man von vornherein sein Geschäft nicht so egozentriert, sondern eher auf das Geschäft bezogen führt, dann ist es auch leichter zu gehen. Weil man hat ja dann nicht nur sein Business, sondern auch noch ein Leben drumherum. Und dann ist einer, der dann auftaucht, möglicherweise auch relativ schnell durchgescannt und sagen, der passt oder nicht, und dann kann der auch einsteigen. Und wenn man dann
Ja.
so eine parallele Phase, ich meine, du hast ja auch 5 Jahre mitgearbeitet, bei mir war es ähnlich lange, dann hat man ja oft so subalterne Tätigkeiten, offiziell steht der Geschäftsführer dran oder Prokurist, aber der Herrscher, die Herrscher aller Reusen ist dann immer noch klar. Wie stellt man ja, dass dieser steigt da mal ein, quasi wie so Management Buy-in, dass der so gelingt, dass man am Ende auch tatsächlich nicht Juniorpartner bleibt, sondern vom Juniorchef zum richtigen Chef wird.
Ja, also das ist für mich ganz viel Rollenklärung, ne? Am Ende auch wieder eine Kommunikationsfrage. Wer hat welche Rollen? Was sind das für Aufgabenbereiche? Und dann würde ich da die Verantwortung sehen bei der Position, die übergibt, den neuen Menschen eben ranzuholen und zu sagen, hier, ne, das ist jetzt neue Generation, die übernimmt. Das war bei mir nicht der Fall. Also ich wurde so nicht rangeführt. Ich habe das immer alles auf eigene Faust so kommuniziert und auch gemacht. Einfach weil da gab es dieses ganze Thema, wie kann ich richtig führen, wie kann ich Rollen definieren. Das gab es einfach nicht, ne? Das war non-existent. Also meine Mutter, in dem Fall Geschäftsführerin, hat sehr viel im Hintergrund gearbeitet, also all das, was super lief. Und nach außen hin bin ich dann schon in die ganzen Termine rein. Und ich denke, da wäre es unglaublich hilfreich, einmal diese Brücke zu schlagen, ne? Einfach einmal eine Einleitung zu geben, okay, wer ist jetzt diese neue Person? Wer ist jetzt hier Ansprechpartner, Partnerin, was da sehr helfen kann?
Ja, das ist gar nicht so einfach. Also es fällt mir jetzt gerade eine Situation ein zum Thema Mutter. Meine Mutter war ja auch noch eine Zeit lang im Geschäft. Und wenn dann irgendwelche bei Lieferanten war, dann sagt sie gemeint, ja, ich schicke dann der Uli rüber. Sag ich, nee, das sagst du nicht mehr. Du kannst sagen, mein Sohn kommt das holen. Aber ich schicke den Uli, ich werde die demnächst irgendwie in Verhandlungspositionen haben, wo wir relativ viel Geld reden. Und wenn dann, ich schicke mal den Uli, für die klar ist, oh ja, da hat er eh nichts zu sagen. Hat sie nicht verstanden. Ja, wieso? Ich werde auch immer so rund. Das heißt, ja, das ist ja alles kein Problem. Und intern können wir auch machen, was wir wollen. Aber da draußen ist es eine andere Party. Es war, also bei der Wand hätte ich eine Echo gehabt. Also schwierig. Zum Thema Kommunikation braucht es ja immer mehrere dazu.
Richtig, ja. Wie
Einzige,
habt ihr das gelöst?
die Einzige, die das sofort verstanden hat, war unsere Putzfrau. Die war auch ohnehin ein Phänomen. Eigentlich war die ja viel zu intelligent für Putzfrau. Also, das war ein anderes Thema. Sie hatte eine relativ schnoddrige Art zu reden. Und um es mal zu versuchen, da hat sie mal gemeint: Früher hat man Chef und den Juniorchef, und ich sage mal Chef und den Seniorchef. Und ab dem Tag hat sie mich gesiezt.
Wow.
Und das war, fand ich, genau, wow. Die Frau hat verstanden, dass sich jetzt das Spiel geändert hat. Da steht jetzt Geschäftsführer dran, also benimmst du dich jetzt auch so. Punkt. Und die kannte mich, seitdem ich, keine Ahnung, 5 Jahre alt war oder 6 oder 7 oder irgendwie fast, also fast nix. Und dann zu sagen, okay, prima, das Spiel hat sich geändert, ich verändere auch meinen Umgang damit, das braucht schon mehr. Und das haben nicht so viele geschafft. Apropos nicht so viele geschafft. Mit wie viel Streulust rechnest du denn bei so einer Übernahme? Wie viel Prozent der Menschen gehen denn ohnehin dann in andere Wege? Weil das muss man ja
Ja, jetzt.
mitkalkulieren. Also wenn jetzt
Jetzt.
sagen, wir hatten ja beide so Mitte 20 Mitarbeiter, was wäre denn eine Fluktuationsquote, die wir für normal halten, wenn von 23, 25, wie viel dürfen denn dann gehen, ohne dass das ein Riesendrama ist? Was wäre denn normal?
Gut, auch wieder sehr davon abhängig, ne? Wie gut sind die Prozesse schon alle vorbereitet? Also kann ich damit leben, wenn eben bestimmte Positionen jetzt von heute auf morgen entfallen? Finde ich schwierig zu pauschalisieren, Uli. Also,
Also ich würde sagen, alles unter einem Drittel ist normal. Über einem Drittel wird es schwierig, weil dann ist die Firma auch existenziell bedroht. Aber sagen wir es positiv. Wenn Leute ja nicht gewählt haben, dass es jetzt einen neuen Chef gibt, dann darf man denen ja auch die Freiheit lassen zu sagen, du, das Spiel gefällt mir jetzt so nimmer. Mit dem einen war ich zufrieden und mit dem anderen, nee, das passt jetzt mir nicht so, ich suche mal was Neues. Das ist ja erstmal nichts Schlimmes. Weil wenn, die haben ja nicht ausgesucht, wer da kommt, sondern in der Regel werden die ja bestimmt nach dem Motto, der, die ist es jetzt. Und deswegen halte ich ein Drittel auch für normal. Weil jetzt kommen ja andere wieder dazu, die sagen, ja, genau, jetzt ist wieder gut. Wenn es mehr als das ist, dann haben wir, glaube ich, echt ein Problem, auch wirtschaftlich, denn könnte das auch letal wirken, weil das dann schwierig wird. Deswegen langfristige Vorbereitung ist immer gut. Deswegen, ich bin ja ein Verfechter der Ein-Tage-Woche. Jungs, zieht euch so raus, dass ihr noch einen Tag Pflicht habt und 6 Tage Kür. Und mit dem einen Tag
Und
Pflicht.
auch Frauen, ne? Nicht nur Jungs.
Jungs und Mädels, natürlich, ja, selbstverständlich. Ich rede zwar nicht so geschlechterneutral, aber gemeint ist das schon immer so. Jungs und Mädels hätte ich schon sagen müssen.
Dann ist gut.
Korrekterweise, genau. Deswegen sage ich auch immer nicht Unternehmer, sondern Unternehmermenschen, damit das immer ein neutraler Begriff ist. Und das wäre ja eigentlich so die Kernbotschaft, oder? Wenn du überlegst, unternehmerisch tätig zu werden, dann haben wir jetzt ja ein paar Kriterien aufgezeigt, die man so oder so rum anlegen muss, um zu gucken, wer passt denn. Und der Rest ist dann Zeit, Geduld und Spucke, würde man fast sagen.
Viel
Also wäre
Arbeit, ne?
viel Arbeit, also Arbeit an sich vor allen Dingen, an die eigene Nase packen und auch sehr reflektierend, selbstreflektierend unterwegs zu sein. Was wären denn so final noch 3 Tipps, die du unseren Hörern mit auf den Weg geben könntest, die überlegen, unternehmerische Freiheit ist cool, gründen ist das eine, kaufen ist das andere. Wenn ich da jetzt in der Frage bin, noch so 3 Tipps auf den Weg.
Wegebedarf. 3 Tipps für dich.
Okay, ich versuche es runterzubrechen. Gute Challenge. Also erstmal bist du ja nicht von heute auf morgen Unternehmer oder Unternehmerin. Auch da Mindset-Frage, ne? Sehr früh anzufangen. Was bedeutet das denn? Weil Unternehmen aufbauen, übernehmen, egal in welcher Form, das ist eine Persönlichkeitsentwicklung. Also Stichwort, sehr früh anfangen, dass du dich mit dir beschäftigst. Was bedeutet unternehmerisch tätig sein? Glaubenssätze angucken, gerade das Thema Geld, weil das ist das A und O für jedes Unternehmen. Ne? Wir wollen alle profitabel agieren. So, das sind wahrscheinlich schon 2 Tipps. Also ich würde sagen, einmal das ganze Money-Mindset, ne? Also zu gucken, wie kann ich da an Glaubenssätzen arbeiten und wie kann ich mir Unterstützung reinholen, um unternehmerisch denken zu können. Da gibt es ganz viele Kurse, auch wieder externe Begleitung. Viele tolle Veranstaltungen. Und als dritten Punkt, ich finde, der passt auch sehr gut dazu, dich in Netzwerke einbringen. Also wer ist
Ja,
denn
genau.
schon da, wohin möchtest? Ne, du hast ja auch ein tolles Netzwerk aufgebaut. Wir sind beide in einem zusammen für Unternehmer, Unternehmerinnen, die ortsunabhängig leben. Und das ist für mich der dritte Punkt. Also so früh wie möglich, ne, dieses, wer will ich sein, sowohl als Übergebende Person, als auch die, die übernehmen möchte. Wer will ich sein? Wo möchte ich hin? Und da zu gucken, wer ist diesen Weg schon gegangen? Wen hole ich mir da rein? Und nicht dieser Glaubenssatz, bin ich auch mit groß geworden, ich muss alles alleine schaffen, ne? Sondern so früh wie möglich wirklich ein Team reinholen. Das kann auf privater Ebene sein, das kann auf beruflicher sein. Wir dürfen alle unser Team haben und Menschen, die uns supporten, weil alleine kommen wir nirgendwo hin.
Ich glaube, der zentrale Punkt, zumindest bei mir klingelte, der gerade laut war, wer will ich sein? Und das ist, glaube ich, ein gutes Schlusswort, darüber nachzudenken, egal für Übernehmer, Übergeber, Juniores, Seniores, wie auch immer die liebevoll gemeint sind. Wer will ich sein? Ist, glaube ich, eine extrem zentrale Frage. Deswegen, lieben Dank, Stella. Ein gutes Schlusswort, wer will ich sein? Und das lassen wir bitte mal bei euch in den Ohren klingeln. Wer willst du denn auf Dauer sein? Und dann sage ich,
Danke dir für den Raum und die tollen Fragen.
Dann sage ich nochmal herzlichen Dank, dass du da warst und schöne Grüße nach Bali, wo du ja aus zugeschaltet warst. Und Grüße an Alvaro und dann seid ihr nächste Woche, übernächste Woche wieder mit dabei und dann schickt mir gerne mal in die Kommentare, wer ihr denn sein wollt.
Du hast noch mehr Wegebedarf? Was brauchst du, um dein Unternehmersein leichter, menschlicher und nachhaltiger zu gestalten? Abonniere unseren Podcast, um keine Folge mehr zu verpassen.
Denke bitte an eine ehrliche Bewertung der Folge und leite den Podcast gerne an andere Unternehmermenschen weiter, damit sie auch von den Tipps und Ideen profitieren.
Magst du mehr von Ulrich haben? Ihn live erleben? Melde dich gerne, wenn du Ulrich für dich als Coach oder Mentor gewinnen magst. Oder wenn du ihn als Speaker, Moderator oder Trainer zu deiner nächsten Veranstaltung einladen magst, um von seinen pragmatischen Out-of-the-Box-Impulsen zu profitieren.
Von Unternehmer zu Unternehmer, auf Augenhöhe. Nutze mich gerne für deinen individuellen Weg als Mentor und schließe dich gerne eine unserer Hike und Strike Jahresgruppen für Unternehmermenschen an. Du kennst ja mein Motto, lieber barfuß am Strand als Anzug im Hamsterrad.